Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte, wieder mit mir, der Eva, und diesmal dabei ist Jana. Hallo Jana.
Hallo Eva, grüß dich.
Hi, freut mich, dass du wieder dabei bist. Ich glaube, wir haben ja heute wieder ganz tolle Themen eingepackt.
Ja, ich hoffe doch.
Ja, auf jeden Fall. Bestimmt, ja. Ich habe ja jetzt noch nachdenken müssen, weil wir ja bei unserer Geburtstagsfolge über das Astronomy High gesprochen haben. Mhm. Und ja, dann auch über das Runners High. Und dass wir beide das ja so gar nicht kennen. Und die Elke ja meinte, sie kennt das und das ist ja die ganz passionierte Läuferin da jetzt. Bin draufgekommen, dass ich kenne das tatsächlich, aber beim Radfahren.
Ah, okay.
Ja, also ich weiß nicht, hat es dann einen Namen dafür? Gibt es das irgendwie so Cyclist High? Bikers High? Ich habe keine Ahnung.
Wahrscheinlich.
Es ist komisch, weil man redet ja immer vom Runners High, oder?
Ja, voll. Ich kann mir das mal gar nicht vorstellen. Ist das dann sehr, sehr anstrengend und dann plötzlich wird das irgendwie alles schön und toll? Oder wie fühlt sich das an?
Naja, ich muss auf jeden Fall vorausschicken. Also wir nehmen jetzt diese Folge ja kurz vor Mittag auf, ja, am Vormittag. Und ich war nämlich schon Radfahren. Also ich bin da super stolz auf mich erstens einmal.
Sehr sportlich.
Ja, dass ich da heute um 7 Uhr in der Früh schon losgeradelt bin und meine kleine Radtour gemacht habe. Und ich bin ein bisschen stolz. Also ich muss das jetzt mit euch teilen, weil ich meinen ersten kleinen Mini-Berg heute geschafft habe. Und das hat sich einfach total gut angefühlt. Also einfach so, dass ich da jetzt was geschafft habe und was geleistet habe. Und dann habe ich eben darüber nachgedacht, ja, über das Runners High und das Astronomy High. Und dann habe ich gedacht, ich habe jetzt irgendwie so ein Fahrrad-High. Und dass ich das nämlich öfters habe sogar.
Ja, cool.
Also eigentlich bin ich ja so eine Indoor-Radfahrerin. Im Winter bin ich die ganze Zeit auf Swift geradelt. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich kenne nur Leute bei uns, die dieses Pendleton-Bike haben, was so furchtbar teuer ist. Ah, und ich kenne Leute, die auf der Rolle genau. Radeln.
Ja, genau. Ja. Also der Florian, der radelt auf der Rolle auch im Winter, auf seinem Rennrad. Genau. Und ich habe aber eben so ein Indoor-Bike, also ich habe ein Spinnbike. Und das Swift ist nämlich insofern cool. Also wenn du ja nur so Indoor quasi am Heimtrainer da herum vor dir radelst, ja, ist das ja super langweilig. Ja. Also das ist ja, da kriegst du echt nichts zusammen. Und mich hat eben dieses Swift jetzt total abgeholt, weil das ist virtuell, ja. Also da fährst du in so einer virtuellen Welt eigentlich, ja. Und da gibt's halt eigene Routen und Strecken und Workouts und alles Mögliche. Und du hast dann nämlich einen Avatar, den kannst du dir da erstellen, ja, der da halt für dich dann radelt, ja. Und du radelst nämlich mit lauter anderen Menschen. Also das ist so.
Das ist ja witzig. Okay. Ja, das also ist live so, sozusagen.
Genau, ja, richtig. Ja. Also das ist so ein bisschen Social Media mit dem Radfahren. Geil. Und da kannst du dann halt eben auch so Likes geben und dich anfeuern und chatten. Ja, und ich finde das total cool, weil es auch so international ist. Also du radelst dann halt echt mit Leuten irgendwie so aus Kanada, Frankreich, Italien, Mexiko und so, ja. Ich habe nämlich dann jetzt 2 Monate lang, das war so Mai, Juni, bin ich so ein Frauenrennen gefahren. Also das war immer wöchentlich, ist man da so eine Etappe gefahren. Also da hat es Zeitfahren gegeben und Punkterennen und alles Mögliche. Und das war dann für mich so ein fixer Termin eigentlich. Also ich bin dann immer am Samstag, am späten Nachmittag da mein Rennen gefahren. Und es waren dann auch immer so Kernleute eigentlich dabei. Also dann waren immer die gleichen Mädels mit mir da irgendwie. Und das hat echt Spaß gemacht. Also erstens, also hätte ich mir nicht gedacht, dass du halt virtuell dich auch so vorausgabst, nämlich. Ja. Ich habe da nämlich wirklich reingehauen, ja. Und ich habe gedacht, okay, also ich würde das jetzt so, wenn ich nur so normal da sitzen würde auf dem Rad, ja, und vor mir da halt eben im Wohnzimmer da herumpaddle, also nicht, wie heißt das denn, herumtrete, ja, würde ich das halt nie so machen, ja, also in der Intensität einfach, ja. Aber dadurch, dass, also bei mir wirkt das irgendwie, dass das halt virtuell in diesem Rennding ist. Und ich war dann nachher echt immer fertig und hatte dann aber dieses High. Also das war dann echt, das war einfach wirklich so ein geiles Gefühl dann auch, ja, so erstens dieses bisschen Vorausgaben auch, ja, also dass ich mich wirklich auch angestrengt habe, dass ich halt dieses Rennen gefahren bin, ja, und dann hast du halt immer noch so einen Schlusssprint natürlich auch, ja, und dann bettelst du dich dann auch mit jemandem und das hat echt Spaß gemacht und übrigens die letzte Etappe war dann Zeit von in Bologna. Aha. Und das war die gleiche Strecke, die sie auch jetzt bei der Tour de France gefahren sind.
Ah, ja, okay.
Also das war so genial. Also das habe ich auch gesehen, die Etappe, wie sie da entlang gefahren sind. Und auch so, oh cool, da bin ich virtuell gefahren. Geil. Ja, das kenne ich da, das ist voll steil rauf, ja.
Geil.
Und das ist nämlich auch, also es sind dann auch so echte Rennstrecken, sind dann auch dort abgebildet. Also die sind halt so nachgebaut. Also es ist halt eben schon so ein bisschen Gaming-mäßig, ja. Also es ist jetzt nicht so 3D abfotografiert oder so, wie man es vielleicht so von anderen kennt, ja. Aber es sind halt eben die gleichen, also Steigungen
und
so. Das
sind die echten Strecken.
Genau, ja. Und das macht echt Spaß, ja.
Ja, also ich glaube, bei mir ist das sportliche High, das habe ich jetzt noch nicht so oft erlebt. Also ich habe mich auch noch nicht so richtig in irgendeine Sportart eingefunden, glaube ich. So eben, wie gesagt, so Joggen, ich finde es ganz schrecklich.
Ja.
Fahrradfahren, muss ich sagen, finde ich auch schrecklich. Aber
und was brauchst du? Brauchst du was mit Action oder so? Ist das alles zu langweilig?
Ich habe eine Zeit mal Kickboxen gemacht, das war ganz cool.
Mhm.
Da hatte ich nur irgendwann tatsächlich das Ding, dass ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo man dann halt eigentlich Sparring hätte machen müssen oder sollen. Und das fällt mir schwer, Leuten ins Gesicht zu schlagen muss.
Ja, das verstehe ich. Ja, da hätte ich auch meine Hemmungen.
Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Man kann da ja auch so Skyboxen machen. Also das ist dann so nur am Sandsack sozusagen. Und da habe ich das auch manchmal, dieses Gefühl. Also du bist total fertig mit der Welt, du kannst gar nicht mehr, aber du bist total glücklich und zufrieden.
Ja, und irgendwie bist du eins mit dir irgendwie, gell?
Also ja, genau, so. genau. Ja, und das ist lustig, weil ich glaube, das ist schon mit diesem, was ich da irgendwie immer so nenne als Astronomy High, das ist ja teilweise, du bist ja manchmal so richtig geistig erschöpft, finde ich, wenn man sich in irgendwas reingefuchst hat, aber man ist irgendwie am Ende zufrieden damit.
Ja, man ist befriedigt, ja.
Ja, genau.
Ja, immer. Es ist lustig, dass du das auch beim Laufen hast. Also bei mir war auch das Laufen immer zu langweilig. Ich habe das nie verstanden.
Ja.
Also ich bin wirklich jahrelang gelaufen. Ich bin auch beim Frauenlauf wirklich jahrelang auch mitgelaufen und so.
Mhm.
Das war für mich immer so, ja, damit ich halt Sport mache.
Ja, das ist dann Mittel zum Zweck sozusagen.
Richtig, genau, ja. Und das war halt nie so, dass ich so aus eigenem Antrieb jetzt irgendwie gemacht habe. Und da jetzt, also ich habe jetzt wirklich voll dieses, also durch das Swiften eigentlich, jetzt voll das Radfahren für mich gerade entdeckt. Und ich mache es halt wirklich, weil es mir Spaß macht, ja. Und nicht, weil ich mir denke, ich wollte wieder Sport machen, ich muss mich
muss
bewegen.
Jetzt hier, ich glaube ich, der Clou.
Ja, ich glaube wirklich so einen Drang, das zu tun. Ja, also weil ich meine, war cool und freue mich dann schon auf das Rennen und eben jetzt.
Ja.
Und ich merke, es hat mir wirklich draußen beim Radfahren was gebracht. Also, dass meine Kondition einfach besser ist. Und, und ich glaube, man muss einfach wirklich seinen Sport finden. Also, weil ich habe auch immer gedacht, so, eben beim Laufen und so und alle reden von diesem Runner's High und ich habe das, glaube ich, einmal gehabt und ich bin wirklich lang gelaufen und oft. Ja. Ach, das gibt es doch nicht. Ja. Also, das war echt, also für mich war es quälen. Also ich habe mich da wirklich gequält.
Ja. Nee, man muss da sein Ding finden. Ja, macht es keinen Spaß.
Genau. Also nicht aufgeben, Leute. Ja,
nicht aufgeben.
Auch nicht, ja.
Ich suche noch weiter, ob ich das Optimale irgendwann finde.
Ja. Aber vielleicht Mountainbiken oder so, wenn du da so ein bisschen Action brauchst?
Ja, ach, ich weiß nicht so genau. Ich finde so diese ganzen Ausdauersachen sind irgendwie für mich immer, ich mache lieber Sachen kurz und dann dafür.
Kurz und
ich muss noch schauen. Ja, genau.
Okay. Naja, aber dann wäre für dich, wenn du so Sachen machst, vielleicht ganz, ganz gut, so ein Sport bei der Mars-Simulation oder sowas, wo du ja nicht unbedingt raus musst. Ja? Also,
das stimmt.
Naja.
Nicht das eigene Haus oder eigene Bleibe verlassen.
Naja, genau, das schlecht. Aber das war nämlich auch so mein Gedanke heute, weil ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, dass ja vor ein paar Wochen ist ja diese eine Mars-Simulation beendet worden in Amerika, in Texas. Da sind jetzt vier Leute, haben wir da über ein Jahr in so einer Mars-Simulation-Welt gelebt.
Ja, total wild. Also sind jetzt da gerade wieder rausgekommen.
Ne? Genau, ja. Und da dachte ich mir eben auch so, ich glaube, mein Problem, weil ich halt den Wald vermissen würde und das rausgehen und wohin fahren. Vielleicht auch.
Weißt du, wo die da saßen? War das so eine Halle, in der die waren? Oder war das irgendwie?
Ja, also das war so ein 160 Quadratmeter großes, also ein Raum eigentlich. Das war fensterlos. Das haben die mit einem 3D-Drucker übrigens gemacht. Ja. Also man kann auch, ich werde das in den Shownotes packen. Ich habe mir nämlich die Seite von der NASA angesehen zu der Mission.
Mhm.
Also das heißt irgendwie, jetzt kann ich das ja nicht aussprechen, es ist ja das CHAPEA-Programm, also Crew Health and Performance Exploration Analog. Und es ist in Texas, also in Houston haben sie das eben aufgebaut über so einen 3D-Drucker. Also schaut es irgendwie aus so wie eine kleine Wohnung. Aber sie haben es halt innen so halt maßmäßig halt hergerichtet und so. Ja. Und die haben auch total kleine, nur so 3x2 Meter große Schlafzellen gehabt. Ja. Und so ein Gemeinschaftsraum halt mit Fernseher und so. Und ja, haben auch so, unter Anführungszeichen, halt außen Missionen gemacht oder Außeneinsätze. Sie haben auch so Tomaten gepflanzt, also sie haben auch diese vertikalen Gärten irgendwie gehabt, ja, wo sie halt so Salat und so gepflanzt haben. Aber ich habe halt dann schon gedacht, ich weiß nicht, ich bräuchte irgendwie das Grün, wird mir, glaube ich, fehlen.
Also, ja, ich glaube, das ist ja auch wahrscheinlich Teil des ganzen Experiments, ne? Wie reagieren Menschen in so einer Umgebung? Weil ich glaube, das ist schon auch so dieses totale Fehlen von Landschaft und von Abwechslung. Ich meine, der Mars ist ja irgendwie dann doch recht gleichmäßig. Und dann wahrscheinlich auch so dieses, ich meine, wie viel waren das? Zu viert,
ja. Also zwei vier. Männer und zwei Frauen.
Ja, da kriegst du ja auch, ich weiß nicht, ob du da, also das musst du ja auch richtig gut sozial absichern, dass du nicht irgendwann dazu noch einen Koller kriegst.
Ich glaube, das kann ich mir vielleicht sogar eher vorstellen. Also wenn das halt wirklich so eine Crew ist, wo es halt gut funktioniert irgendwie und du halt aber schon noch vielleicht so ein bisschen so auch deine Rückzugsmöglichkeiten hast, dann würde das vielleicht eher gehen. Ich glaube, mir würde eher so andere Sachen, so Ausgleichssachen vielleicht fehlen. Ja.
Haben die Kontakt zur Außenwelt gehabt?
Ja, also sie durften auch also quasi so SMS-Nachrichten halt an ihre Familie und Freunde schicken. Aber halt alles mit dieser Zeitverzögerung. Also es hat alles diese 22 Minuten gedauert natürlich. Also das ist schon alles schon so stimuliert waren, als
ja, halt am Mars. Ja,
also haben wir auch diese ganzen Aufgaben und Hürden zu überwinden gehabt, dass die Sachen gehen kaputt und so, ja.
Aha.
Und also es ist schon krasser, 12 Monate isoliert.
Das
ist schon
wirklich heftig, ja. Aber ich finde das spannend, weil irgendwie habe ich da einfach das Gefühl, die NASA ist wirklich ernsthaft dabei, das sich anzuschauen und zu erforschen. Also ich habe momentan immer mehr das Gefühl, so, das ist wirklich nicht nur so dieses Gelaber, ja, irgendwann kommen wir auf den Mars, sondern da wird schon richtig für gearbeitet. Ich finde das immer ganz ermutigend. Ich finde das nämlich irgendwie cool.
Ja, wir hatten ja vor einem Jahr eine Analog-Astronautin bei uns zu Gast im Podcast. Ich weiß nicht, ob du die Folge kennst. Also es war für die, die es hören wollen, war eben die Annika Melis war bei uns. Das war Kosmoglotte 16. Und die hat ja uns da ganz viel erzählt, ja, von diesen Analog-Missionen und wie das funktioniert und wie es ihr dabei geht. Und ich finde das ja ganz krass. Also es ist echt, also Chapeau, Hut ab, ja. Echt interessant. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Also ich glaube, ich war mehr so der Typ Mission Control.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist,
Ach, wir sind voll feige, oder?
Wir sind total feige, ja. Ich habe neulich mal darüber nachgedacht, dass ja bei den Apollo-Missionen und so haben sie ja lauter diese Draufgängertypen eigentlich gehabt, die Testpiloten und so weiter. Also Leute, die einfach eh gewohnt waren, sich in irgendwelche ungetesteten Flugobjekte zu setzen und dann zu mal gucken. Ich meine, das hat sich ja jetzt geändert, was Astronauten so leisten und können und im Vorfeld für Qualifikationen haben müssen. Aber ich habe mir das neulich mal angeguckt, als die ESA da vor einem Jahr ja neue Astronauten eingestellt hat. Die sind alles totale Überflieger, teilweise auch wirklich Freaks, so, ja, die haben alle irgendwelche Hobbys, so von Extremsport, ja, dann sind sie irgendwo im Himalaya oder machen irgendwie per Hobby irgendwie Bergrettung oder sowas.
Okay.
Also das erfordert schon einen Schlagmensch.
Ja. Also da jetzt bei der Mission da jetzt von der NASA, hast du ja nicht Astronauten, die denn sein müssen. Also da,
nee, genau, da kannst du.
Genau, da konnte sich jeder bewerben, der halt, muss es halt gesunder und motivierter US-Staatsbürger sein, ja, zwischen 30 und 55, also das heißt, sogar reinfallen. Also gut, US-Staatsbürger bin ich halt nicht. Ja.
Leider nicht.
Interessanterweise durftest du kein Raucher sein, also nicht rauchen. Und du solltest aber schon im Besitz eines naturwissenschaftlichen Universitätsabschlusses sein.
Ja, das wollen sie immer.
Ja. Wobei Arzt halt dann auch gilt, weil nämlich einer von den Typen war Arzt. Ja, was ich ein bisschen, ich verstehe es, aber es ist ein bisschen unfair.
Es ist unfair, aber es ist natürlich, das bei der ISS, bei der ESA, bei den Astronauten war das auch so ein Naturwissenschaftler oder Arzt.
Ja, ich meine, es macht ja Sinn, ja, wenn du da...
Voll.
Eine weitere Voraussetzung ist auch noch gewesen, dass du 1000 Flugstunden hattest.
Für diese Analogmission?
Ja, das fand ich jetzt interessant, dass du für die Analogmission quasi Flugstunden absolvieren musstest. Oder
das
haben. Das weiß ich auch nicht. Das hat mich auch überrascht.
Aber die wollen nicht, diese Leute sind jetzt nicht im Astronautenkorps oder so.
Nein,
dass
eben,
sie sagen,
genau,
sind dass sie später mal ausgebildet werden.
Ja, genau. Also waren jetzt keine so ausgebildeten Astronauten mehr. Und was ich auch interessant fand, ist, das war halt dann, ich dachte, das ist jetzt wieder so klischeeig ein bisschen, weil nämlich halt, es waren ja 2 Männer und 2 Frauen.
Ja.
Einer von den Typen im normalen Leben, irgendwie macht er so öffentliche Bauarbeiten oder sowas. Der andere Typ ist im Arzt gewesen, ja. Und die 2 Frauen, magst du raten, was sie vom Beruf her sind oder was sie?
Biologen?
Ja. Biologin und Mikrobiologin.
Ja.
Das ist so ein Klischee, oder?
Das ist ein Klischee. Wenn du eine weibliche Naturwissenschaftlerin hast, dann ist es.
Sind die immer Biologen?
Ist irgendwie, ist das Klischee mit dem Biologen, ja. Also, vor allem. Ich habe das mir damals schon bei The Martian gedacht. Da ist ja, Matt Damon ist ja in dem Film Botaniker, glaube ich. Verstehe ich schon, aber also 2 von denen braucht man die auf dem Mars. Aber gut, auf der anderen Seite dachte ich mir da auch immer, so ein Astrophysiker brauchst du ja eigentlich auch nicht als Astronaut. Ich habe mir immer gedacht, das Beste ist wahrscheinlich irgendwie ein Ingenieur oder sowas.
Ja.
Weil was nützt es denen, wenn ich dann an Bord der ISS denen erzählen kann, oh, die Supernova macht dieses und jenes, wenn du nicht in der Lage bist, das Modul zu reparieren.
Habt ihr euch schon mal überlegt, woher das Aluminium kommt?
Ja, genau. Ist ja auch irgendwie doof.
Ja, super, also, aber ist total toll.
Total toll.
Nein,
ich meine, wahrscheinlich geht es dann da wieder um irgendwie, ja, halt wissenschaftliches Denken und Frustrationstoleranz und weiß ich nicht was. Aber die Biologen, das ist echt ein Klischee, ne? Dass es so viele Frauen sind.
Ja. Naja.
Ja, aber cool, dass es geklappt hat. Scheint ja auch erfolgreich gewesen zu sein.
Ja, das ganze total. Experiment. Also, die dürfen da recht happy wieder rausgekommen sein. Niemand schwanger.
Ja. Stimmt, das ist dann das Nächste.
Genau, muss man auch schon an alles denken. Ja. Naja, aber es ist halt wichtig, solche Simulationen, dass man dann eben jetzt einmal zum Mond fliegt und dann weiter zum Mars. Ja.
Genau. Ja, das ist auch das perfekte Sprungbrett, was du mir da lieferst.
Ja,
weil,
Stichwort, gell?
Stichwort zum Mond fliegen und auch lustigerweise Simulationen, nur halt ein bisschen nochmal auf andere Art und Weise. Weil ich habe heute das Thema mitgebracht, was eventuell weiß ich noch nicht ganz genau, Teil einer Serie werden könnte. Müssen wir mal gucken.
Okay.
Weil ich habe mir gedacht, man könnte mal so ein bisschen was über kosmische Kollisionen erzählen. Beim All ist es ja, meistens ist passiert wenige, es ist größtenteils leer, aber ab und zu stoßen ja dann doch Dinge zusammen. Das kann von irgendwelchen kleinen Asteroidenbrocken im Sonnensystem bis hin zu ganzen schwarzen Löchern, die kollidieren. Da haben wir alles schon beobachtet. Ich habe mir gedacht, was ist so die erste kosmische Kollision, an die ich denke, wenn ich so über das Thema nachdenke? Und da kam eigentlich die Kollision raus, die wir gar nicht wissen, ob die wirklich stattgefunden hat, aber es ist, die Daten sind, ja, zeigen da sehr in diese Richtung, und das ist die Kollision, die den Mond erschaffen hat. Ich weiß nicht, ob du da, wahrscheinlich hast schon mal was davon gehört, oder? Dass der Mond mit diesem Giant Impact Hypothesis.
Ja. Finde ich lustig, dass das das erste ist, an das du denkst bei so kosmischen Kollisionen.
Und was würdest du denken?
Nee, ich an den Neutronenstern, ich bin immer noch bei der Entstehung der Elemente.
Ah, ja, siehst du? So ist man dann irgendwie verkabelt, ja. Also ich hatte lustigerweise, ursprünglich bin ich drauf gekommen, weil ja diese T-Krone Borealis Geschichte irgendwie dieses Jahr stattfinden soll mit dieser Nova. Und das ist ja auch so ein bisschen was wie eine Kollision. Also dieser Stern, ja, die kollidieren nicht wirklich, ne, aber der zieht so ein bisschen Material von dem anderen Stern ab. Ja, da war dann über die Überlegung, wenn ich das jetzt mache, jetzt ist es halt noch nicht passiert, dann werden wir das aufnehmen. Aber wenn das dann schon passiert ist, wenn das rauskommt, dann wäre es irgendwie doof.
Ja, da warten wir noch zu.
Warten wir einfach noch ein bisschen, genau. Ja, aber die Entstehung vom Mond, also ich glaube, das ist eine Theorie, die, glaube ich, weitläufig bekannt ist. Ich habe jetzt mich ein bisschen damit beschäftigt, da sind da schon sehr spannende Details noch bei rausgekommen, weil wir haben ja immer das Gefühl, den Mond, den kennen wir so gut. Ja? Das ist so, dass der Himmelskörper irgendwie neben der Sonne, der einfach irgendwie schon immer präsent ist und für uns Menschen, glaube ich, schon immer auch bis zu einem gewissen Grad sehr gut erforscht wurde oder bis jetzt sehr gut erforscht wurde. Aber es ist immer noch nicht ganz klar, warum der da ist und warum er so ist, wie er ist. Größtenteils fängt es schon mal damit an, dass der Mond eigentlich viel zu groß ist für die Erde. Die Erde ist ja auch der einzige terrestrische Planet mit einem ordentlichen Mond. Merkur und Venus haben gar keinen Mond und die Phobos und Deimos vom Mars, also da sage ich immer, ja, also das sind halt diese zwei kartoffelförmigen eigentlich Asteroiden, die sich da eingefangen hat.
Kein Bodyshaming da auf dem Marsmonde.
Na, also natürlich sind natürlich auch extrem spannend und darf man natürlich nicht schämen, aber sind natürlich nicht vergleichbar.
Ich finde, die haben die coolsten Namen. Entschuldigung, ich dich da.
Die haben die coolsten Namen. Das stimmt. Diese Größe ist tatsächlich schon ein Rätsel, weil der Mond ist der fünftgrößte Mond im Sonnensystem. Soweit ich weiß, ist er auch tatsächlich größer als Pluto auf jeden Fall und ich glaube sogar vergleichbar mit Merkur. Und nur Ganymed, Titan, Callisto und Io sind größer und das sind ja alles Monde von diesen großen Gasriesen da draußen. Also er ist schon echt ein Brocken und da darf man sich schon fragen, wie kommt denn so ein kleiner Planet zu diesem Mond? Und dann wissen wir natürlich noch im Hintergrund, naja, der Mond ist unglaublich wichtig für uns, damit die Erde auch bewohnbar ist. Also die Rotation der Erde ist nur so angenehm langsam, wie sie ist wegen dem Mond, da komme ich später auch nochmal dazu. Und der Stabilisierung auch die Achse und so weiter. Also da darf man sich also die Frage stellen, warum haben wir eigentlich so ein Glück mit diesem Mond? Und es gab vor den Apollo-Missionen ein paar Theorien, wie der Mond entstanden ist, die alle recht gleichberechtigt behandelt wurden. Da war einmal zum Beispiel die Theorie des Einfangs, also dass der Mond zum Beispiel einst ein eigener Planet oder irgendwie ein kleiner Protoplanet war im Sonnensystem und der wurde dann vom Gravitationsfeld von der Erde eingefangen. Da gibt es übrigens auch die Theorie, dass Merkur andersrum sozusagen, einst ein Venusmond war und sich dann von ihr getrennt hat. Irgendwie und jetzt
kannte ich noch gar nicht, ist. Die Theorie.
Ja, das habe ich war mir auch noch nicht so bewusst. Ich glaube, die ist jetzt auch noch nicht, die ist nicht sonderlich belegt. Das ist nur so eine Idee, aber fand ich irgendwie ganz spannend, weil kann ja mal sein, dass durch irgendwelche Störungen auch mal Monde getrennt werden von ihren Planeten. Zum Beispiel auch Phobos und Deimos ist man sicher, soweit ich weiß, auch ziemlich sicher, dass die wahrscheinlich irgendwie eingefangen wurden vom Mars. Das Problem ist aber, dass das schon eine sehr nahe Begegnung sein muss, damit der Mond dann genau auf diesem Orbit endet, wo er heute ist. Und da
nicht reinstürzt halt quasi, oder?
Und nicht reinstürzt und nicht die Erde total aus der Bahn wirft, weil er ist ja dann doch, hat schon eine gewaltige Masse. Also das müsste schon sehr perfekt funktionieren, dass er dann sich stabilisiert zusammen mit der Erde bei diesem Einfangen und nicht in die Erde stürzt oder die Erde mit aus der Bahn katapultiert. Ja, und dann später hat man auch noch rausgefunden, dass das gar nicht sein kann. Da komme ich aber nochmal dazu, was da der große Beweis war, dass diese Einfangtheorie eigentlich völlig raus ist inzwischen. Die zweite Theorie, die sehr lange sich auch gehalten hat, war die Idee, dass der Mond eigentlich ein Teil der Erde ist, der sich abgespalten hat. Mhm. Und da gibt's ganz tolle Simulationen dazu. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast, wo so eine junge irgendwie noch so, ja, die schaut dann in dieser Simulation so noch ein bisschen weich aus, so eine junge Erde, aha, die sich wahnsinnig schnell dreht und dann schnürt sich da so ein Blob ab von der Erde und wird rauskatapultiert und das ist dann der cool. Mond.
Nee, die habe ich noch nicht gesehen tatsächlich.
Also es ist wirklich wild.
Ja, okay. Ich kenne zwar so ähnliche Simulationen schon, aber jetzt nicht direkt die mit dem Mond. Weißt du, kann man die wo anschauen oder sowas? Hast du die irgendwo parat, zufällig?
Also ich glaube, die gibt's bei der NASA. Also diese Idee heißt Fission, glaube ich, also so Spaltung auf Englisch. Findet man aber bestimmt, wenn man googelt. Diese Simulationen werden jetzt eigentlich nur noch zum Spaß entwickelt, cool. Weil auch diese Theorie inzwischen relativ ausgeräumt ist. Also was ich noch ganz spannend finde, eigentlich ursprünglich kommt die Idee von George Darwin, das ist der Sohn von Charles Darwin, den ja wahrscheinlich jeder kennt. Ja. Ich liebe sowas, es ist dann immer ein bisschen enttäuschend, dass es nicht so ist. Damals hat man die Idee gehabt, dass der Pazifik vielleicht die Narbe dieser Abspaltung ist. Ah, also dass dieses Becken, was der Pazifik ist, dass da das was fehlende Material ist, der Mond sozusagen.
Oh, okay.
Finde ich eigentlich eine total coole Idee. Spannend, das Problem ist nur, die Pazifikkruste, also die Kruste, die Erdkruste unterm Pazifik, die ist ziemlich jung und zwar nur so 200 Millionen Jahre und wir wissen, na, der Mond ist so 4,5 Milliarden Jahre alt. Das heißt, dieses Becken hat sich halt erst deutlich später gebildet, nachdem der Mond schon lange entstanden war.
Ja, vor allem nehme ich an, dass das Becken auch zu klein ist. Oder? Also das
Also
vom Volumen her.
Es passt auch nicht ganz. Man hat das halt damals, glaube ich, so argumentiert, so ein bisschen hat sich's ja verändert. Aber die Apollo-Missionen haben auch diese Theorie mehr oder weniger ausgeräumt. Komme ich nachher auch nochmal dazu, wie das passiert ist. Und die dritte bis dahin noch so gängige Theorie war die Akkretionstheorie. Die ist eigentlich ganz simpel. Da stellt man sich einfach vor, dass Erde und Mond in so einem Doppelsystem gemeinsam entstanden sind. Also während die Erde entstanden sind, ist halt neben ihr ein kleinerer Körper entstanden, noch innerhalb der protoplanetaren Scheibe der Sonne. Und dann ist der Mond eben mit entstanden. Das Problem ist dabei aber, dass der Mond sich insofern schon von der Erde unterscheidet, dass er einen deutlich kleineren Eisenkern hat. Also bei der Erde ist der Radius, den der Eisenkern einnimmt, tatsächlich 50% vom Erdradius, was ich auch nicht wusste. Das ist schon viel. Heftig. Also wirklich die Hälfte ist der Kern. Und beim Mond sind es nur 25%. Und das ist schwierig zu erklären, wenn man sagt, ne, die sind so gleichzeitig nebeneinander entstanden. Warum ist der Mond so viel ärmer im Eisen? Gleichzeitig wäre es auch ein bisschen kompliziert, in den Simulationen die gesamte Bahn, die Drehimpulsverteilung von Erde und Mond zu erreichen. Wenn man solche Entstehungstheorien hat, man macht am Computer Simulationen, man gibt die Parameter ein und man glaubt, ja, das müssten die Anfangsbedingungen gewesen sein. Und wenn man am Ende irgendwie was rausbekommt, was so ähnlich ist, wie es heute ausschaut, dann ist die Simulation gut. Und bei der Akkretion ist das, soweit ich gelesen habe, sehr, sehr schwierig in Simulationen, das rauszukriegen, okay, was wir heute sehen. Also das ist alles irgendwie nicht so ganz gelbe vom Ei. Und es gibt eben eine weitere These, die inzwischen bewiesen ist natürlich mal schwierig in der Physik. Ja. Also nichts ist bewiesen, wir können nur Nachweise finden. Und es ist momentan, soweit ich das jetzt auch beurteilen kann, eine der besten Theorien, die wir haben, das ist diese Giant Impact Hypothesis. Mhm. Und die besagt eben, dass der Mond entstanden ist, nachdem die Erde getroffen wurde in ihrer sehr frühen Zeit von einem maßgroßen Himmelskörper, dem man jetzt den Namen Thea gegeben hat. Das ist ganz schön, finde ich. Thea ist in der griechischen Mythologie die Mutter der Mondgöttin Selene. Sozusagen die Vorgängerin davon. Diese Idee ist vor allem deshalb so populär geworden oder es hat deshalb so viel Basis bekommen durch die Apollo-Missionen. Das war ja bekanntermaßen die ersten Missionen mit Menschen auf dem Mond und die haben insgesamt 382 Kilogramm Mondgestein zurückgebracht, was ich eine ganz schöne Menge finde, muss ich sagen.
Voll viel, ja.
Also ich meine, so viele Mondlandungen, also so viele einzelne Missionen, die wirklich gelandet sind auf dem Mond, gab es ja gar nicht. Das heißt, das muss jeder schon ganz schön was im Gepäck gehabt haben. Und da hat man eben rausgefunden, indem man solche Analysen gemacht haben, die Isotopen untersucht haben, also wie oft bestimmte Isotope vorkommen im Gestein, hat man festgestellt, dass sich Mond und Erdgestein praktisch gar nicht voneinander unterscheiden. Also die sind eigentlich genau gleich. Also das weist immer irgendwie darauf hin, dass man sagt, okay, der Mond ist irgendwie aus der Erde heraus entstanden, weil es sonst schon ein ziemlich großer Zufall wäre, warum die sich so wahnsinnig ähneln. Es ist wirklich verblüffend ähnlich. Es hat bis 2014 gedauert, bis man endlich mal irgendeinen minimalen Unterschied in diesen Isotopenverteilungen gefunden hat. Und zwar damals mit die Sauerstoffisotopverteilung. Das heißt, es gibt einen minimalen Unterschied zum Gehalt von diesen Sauerstoffisotopen im Erdgestein zum Mondgestein. Das weist so ein bisschen darauf hin, dass Thea eventuell ursprünglich Teil des Asteroidengürtels war, weil sie wahrscheinlich eine Zusammensetzung hatte, die ähnlich zu den Chondriten ist, die wir von den Asteroiden kennen. Aber wo sie genau herkam, ist, wie gesagt, auch heute noch nicht ganz klar. Man hat aber durch dieses Mondgestein, was zurückgebracht wurde, auch festgestellt, dass der Mond einst geschmolzen war, was halt auch auf diese Giant Impact Hypothesis hinweist. Also wenn die Erde frontal getroffen worden wäre von einem marsgroßen Körper, wäre sie wahrscheinlich zerstört worden. Aber durch diesen Streifschuss hat die Erde überlebt, aber Thea wurde komplett aufgerieben. Und dabei sind natürlich die Temperaturen sehr hoch geworden. Es gab dann so einen Trümmerring kurzzeitig um die Erde, die da Temperaturen erlebt hat von über 10.000 Grad Celsius. Und dann hat sich aus diesem Trümmerring der Mond geformt, der eben damals aber noch geschmolzen war. Und das kann man im Gestein erkennen, dass eben diese tiefen Magma-Ozeane am Anfang den Mond bedeckt haben müssen. Da gibt es ein Gestein, was man gefunden hat. Das muss ich jetzt schauen, dass ich das richtig ausspreche. Anthorisiten mit TH geschrieben. Das ist ein Gestein, was aus Magma auskristallisiert und dann an die Oberfläche kommt. Also beginnt dann auf der Oberfläche zu schwimmen auf diesen Magma-Ozeanen. Und das hat man eben im Mondgestein entdeckt. Und das heißt eben auch darauf. Mhm. Ja, also wirklich Forensik oder Archäologie auf dem Mond betrieben. Und man hat eben festgestellt, dass es eben auch diese wenigen minimalen Unterschiede, der Mond hat sehr wenig flüchtige Elemente, also leichte Elemente wie Wasserstoff und so weiter, weil die eben bei so einem großen Rums, wenn da so ein Einschlag passiert, verschwinden würden, wenn die sehr heiß werden, dann hauen die ab. Ins All. Das Material des Mondes stammt größtenteils aus dem Mantel der Protoerde. Das ist auch so ein bisschen hier jetzt diese ganzen Gegenargumente gegen Einfangen ist ganz klar. Warum sollte der Mond exakt so aufgebaut sein wie die Erde, wenn er eingefangen wurde? Und Abspaltung, sagen sie, ist deswegen auch unwahrscheinlich, weil das Mondgestein eben nicht vergleichbar ist mit dem Material der ozeanischen Kruste, die wir heute auf der Erde haben, sondern eben so dieses Mantelmaterial eigentlich ist, was wir von der Erde kennen. Das heißt, da muss irgendwie Mantelmaterial von der Erde zur Oberfläche gebracht worden sein und das weist eben natürlich auch auf so einen großen Einschlag hin. Das kann man sich wirklich so vorstellen wie im jungen Sonnensystem. Totales Chaos. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall spannend, da dabei zu sein, sich das anzugucken. Da muss es echt ständig irgendwie gekracht haben.
Aus einer sicheren Zeitmaschine, so à la Captain Future. Sichere
Zeitmaschine, genau. Bitte ohne Hit Box sozusagen, genau. Und die Möglichkeit dagegen zu stoßen. Eine riesen Staubscheibe, Staub- und Gasscheibe um die Sonne und in der haben sich eben diese ganzen Objekte des Sonnensystems gebildet und da kam es dann eben auch ab und zu mal zu solchen Kollisionen. Also es war jetzt keine totale Seltenheit. Die Erde hatte in dem Sinn einfach Glück, dass es eben nur dieser Streifschuss war. Dieser Streifschuss oder diese Hypothese ist auch insofern wirklich gut, da sie nicht nur erklärt, wie der Mond entstanden ist, sondern eben auch andere Eigenschaften, die wir heute sehen, zum Beispiel die Neigung der Erdachse. Also die Erdachse ist ja um 23,5 Grad geneigt und das dürfte direkt Konsequenz aus diesem Einschlag sein. Man geht ja zum Beispiel auch davon aus, die Venusachse, die ist ja so, also sozusagen um 180 Grad fast geneigt. Also das sagt man, weil die Venus sich falsch rumdreht, also andersrum als alle Planeten im Sonnensystem. Ja. Uranus, glaube ich, liegt ja komplett auf der Seite mit fast 90 Grad. Also das sind auch wahrscheinlich alles Konsequenzen von irgendwelchen Einschlägen, die Planeten erlebt haben.
Ja, wobei, da muss ja Wahnsinnskraft dahinter sein. Also das ist so einem Planeten da echt so quasi, dass er dann seitlich am Kopf rollt oder so irgendwie. Ja, es ist schon das Org eigentlich, also, wenn man drüber nachdenkt. Ja.
Total, da komme ich nachher nochmal gleich dazu. Ideen, wo denn TR herkommt, das ist relativ eingeschränkt, weil sie muss genügend Energie mitgebracht haben, um die Erde so dermaßen zu treffen und dann eben auch dafür zu sorgen, dass diese Billionen Tonnen Material ausgeworfen werden.
Das wäre meine Frage gewesen. Ja, man weiß, wo die herkam, ob die da auch schon entstanden ist im frühen Sonnensystem. Und
zur Erde irgendwie gereist ist, beziehungsweise, also es ist, ich kann es ja mal vorziehen, weil das ist wirklich ein interessantes Thema. Das ist, wie gesagt, nicht ganz klar, woher Thea kam. Das eine, was man eben weiß, ist, ihre schweren Elemente, die hat ja auch einen Eisenkern wahrscheinlich gehabt, die dürften ins Innere der Erde, also die dürften auf der Erde geblieben sein und dann ins Innere gesunken, sodass die Erde eben diesen großen Eisenkern hat und der Mond dann diesen eher kleinen. Es gibt auch die Theorie, dass Teer nicht nur für den Mond verantwortlich ist, sondern auch für die gesamten, für die Wassermenge, die wir auf der Erde haben. Weil die Simulationen zeigen, dass Teer wahrscheinlich die Erdkomposition nicht stark verändert hat. Also sie hat nicht neue Elemente hinzugefügt. Und entweder heißt es, die Teer war sehr ähnlich zur Erde, ist also wirklich sehr nah bei ihr entstanden. Oder, und die Idee finde ich auch sehr gut, Teer bestand hauptsächlich aus Eis. Und kam also aus dem hinteren Teil des Sonnensystems, ist dann eingeschlagen und hat dann für die Wasservorräte auf der Erde gesorgt, weil das ist ja auch immer noch Thema, wo kommt das Wasser eigentlich her auf der Erde. Ist noch nicht ganz ausdiskutiert, glaube ich, dieses Thema, weil so ein einziger Einschlag, der dann einmal diese Wasserlieferung gebracht hat, auch seine Probleme mit sich führt. Finde ich aber eine ganz spannende Theorie, weil es ja vor allem auch klärt, warum hat sich die Erde nicht sonderlich verändert von ihrem elementaren Make-up sozusagen nach so einem fetten Einschlag. Die andere finde ich auch ganz wild, wenn man sich eher in die Richtung entwickelt, dass man sagt, Thea muss in der Nähe von der Erde entstanden sein. Gibt es eine schöne Theorie, dass Thea ursprünglich entstanden und unterwegs war am Lagrange-Punkt 4 der Erde. Also ich weiß nicht, ob du gerade die Lagrange-Punkte im Kopf hast. Auf 2 sitzt ja JWST, das sind diese erdnahen Lagrange-Punkte. Und 4 und 5 sind so das ist die Sonne und dann daneben die Erde und so in so einer Dreiecksformation daneben sozusagen. Also relativ weit weg von der Erde, aber nicht auf der entgegengesetzten Seite, also immer noch sichtbar von der Erde aus. Da befindet sich L4 und L5. Das sind auch die Orte, wo beim Jupiter die Trojaner unterwegs sind. Das sind sehr stabile Gravitationsbrunnen sozusagen, wo einfach Körper sich sehr gut halten können. Da gibt's Theorien, dass Thea ursprünglich auf L4 unterwegs war, dann durch Bahnstörungen, die Venus ausgelöst hat, weil die sich noch nicht ganz im Klaren war, auf welcher Bahn die dann unterwegs sein wird, dann auf die Erde geschossen wurde sozusagen. Ist eine Theorie. Ich weiß nicht, ob man irgendwann sagen kann, wir ziehen diese Theorie jetzt dieser anderen Theorie, dieser Eis-Thea vor. Müsste man wahrscheinlich nochmal irgendwie besser untersuchen, ob es vielleicht doch nochmal Elemente gibt, die eventuell von Thea kommen könnten. Oder man müsste halt untersuchen können, ob die Wasserlieferung wirklich von diesem einen Einschlag kommen muss oder ob es vielleicht mehrere gewesen sein könnten.
Ja, kann ja auch eine Kombi gewesen sein, oder? Also
genau, wahrscheinlich ist es eben so eine... Es ist immer irgendwas dazwischen. Und was ich auch spannend fand, also ich habe dann geguckt, weil L2 ist ja inzwischen irgendwie so bekannt, so als Ort, wo wir unsere Satelliten oder beziehungsweise Teleskope stationieren.
Berühmter Parkplatz.
Ist der Parkplatz, genau. Absolut. L4 und L5 weniger beliebt, weil sie so weit draußen sind. Aber tatsächlich eine Raumsonde der ESA, Vigil heißt die, soll bei L5 stationiert werden. Das ist, die wird Weltraumwetter und die Sonne beobachten. Und das wird das erste menschengemachte Objekt sein, was dann auf so einem weit entfernten Lagrange-Punkt geparkt wird, sozusagen.
Okay, sehr cool.
Das ist genau das, wo ich mir dachte, das habe ich irgendwie alles noch nicht so mitbekommen, dass sie da so eben überlegen, wo kommt das Ding her und eben so einen kleinen Mars-großen Begleiter auf dem L4. Wäre ja auch spannend, wenn wir den heute noch hätten.
Ja, das denke ich mir dann auch immer, wenn die noch da wären, auch wenn wir noch den Ring
wenn die noch da wären
oder so. Ja, genau. Aber sag mal, wenn der auf L4 war, kann man das nicht mit Simulationen dann irgendwie rückrechnen lassen oder so oder vorrechnen?
Also das machen sie und das ist anscheinend ist es halt möglich. Es ist nur halt wieder so dieses, du brauchst dann eben genau dann diese Bahnstörungen der Venus, die dann genau so und so groß waren, dass dann wirklich diese Energie da war, um diesen Kollisionskurs dementsprechend dann vorzubereiten. Ich bin da mal so zwiegespalten, wenn man diese Simulationen sieht, dann denkt man sich, naja gut, da muss ja alles gepasst haben, damit das genau so passiert. Aber das ist ja immer so ein bisschen so ein Bias, weil die Dinge sind halt passiert, weil die Dinge halt vorher so waren. Also, weißt du, was ich meine? Ne? Dieses, das ist ja ein viel zu großer Zufall. Ja, gut, aber
es ist ja passiert,
wir sind ja am anderen Ende der Statistik. Es ist ja passiert.
Yeah.
Also es gibt ja tausende Möglichkeiten. Die einzelnen Möglichkeiten mögen dann irgendwie sehr unwahrscheinlich sein, aber irgendeine der Möglichkeiten muss halt eintreffen. Es gibt dann auch noch natürlich alternative Theorien, die versuchen so ein bisschen von dieser Giant Impact Hypothesis wegzugehen oder die ein bisschen auszuarbeiten. Denn diese Theorie ist nicht ganz wasserdicht. Es hat ein paar Probleme. Zum Beispiel hat der Mond deutlich mehr, also nicht deutlich, aber ein bisschen mehr flüchtige Elemente, als er haben sollte. Das ist halt die Frage, warum konnte der so viel leichte Elemente dann doch festhalten, wenn er eben aus diesem Rieseneinschlag entstanden ist. Was ich auch spannend fand, Mond und Erdgestein sind sich sehr ähnlich, aber die anderen Körper im Sonnensystem sind von dieser Isotopenverteilung völlig anders. Und das ist die Frage, warum gibt es keine Spur von Thea. Warum ist Thea so, entweder genauso wie die Erde oder eben diese Eistheorie, wenn dann? Und daraus entwickeln sich dann halt andere Theorien, also dass man sagt, vielleicht waren es mehrere Protoplaneten, die in die Erde eingeschlagen sind, also nicht dieser eine große Einschlag, also eben mehr so eine Art Bombardement. Was ich auch spannend fand, es gab die Idee, die entstanden ist nach den Apollo-Missionen, dass die Erde komplett zerstört wurde durch einen Einschlag und sich dann aber neu gebildet hat aus dem Trümmerhaufen und der Mond eben daneben auch, also per Zufall dann sozusagen aus einem Trümmerhaufen, der da irgendwo rumlag, sich dann einfach zwei Objekte gebildet
geht
haben.
Geht sich das
nur
zeitlich
wieder
aus? Also kommt man da dann
ist
zeitlich
es, ich, ein bisschen
hin?
Knapp. Ja, das ist knapp, weil wir wissen, dass der Mond, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, genau, sich weniger als 10 Millionen Jahre nach der Entstehung der Sonne formte. Also das muss schon schnell gewesen sein.
Ja, ja.
Aber das ist halt die Frage, welche unwahrscheinliche oder welche perfekte Ansammlung von Parametern will man dann glauben am Ende.
Ja, ja. Wobei ich denke mal, also dass die Erde da komplett zerstört wurde und sich beides dann irgendwie gleichzeitig wird, das würde dir widersprechen, weil du hast ja am Anfang gesagt, dass ja die Theorie, dass sie sich beide gleichzeitig gebildet haben, ja nicht passt, weil ja die Erde ja einen viel größeren Eisenkern hat und dann
der Eisenkern,
ja, genau, ja, also deswegen.
Ja.
Weiß nicht.
Also da kann man halt noch irgendwie davon ausgehen, dass man halt dann wieder so eine Art Scheibe bildet, wo vielleicht der Mond sich dann an einer Stelle gebildet hat, wo es halt eben weniger von diesen Elementen gab. Aber deswegen meine ich, diese Giant Impact Hypothesis ist sehr, sehr gut. Also ja, die hat noch ein paar Probleme, aber sie erklärt einfach das, was wir sehen, sehr gut. Zum Beispiel, was ich auch extrem spannend finde, wenn man jetzt von dieser Rotation der Erde spricht, was ich am Anfang ja schon gesagt habe, die jetzt schön langsam ist oder langsamer ist, als sie vorher war. Das liegt am Mond. Und zwar hat man mit der Apollo-Mission Reflektoren auf der Mondoberfläche angebracht und die zeigen, dass der Mond sich von der Erde wegbewegt. Also heute auch noch etwa 4 Zentimeter im Jahr. Und wenn man das zurückrechnet, dann weiß man, dass der Mond etwa 10-mal näher an der Erde dran war, als er entstanden ist. Also
was auch wieder total cool ist, weil dann ist er viel größer und dann, ja.
Gefahren, ja.
Das hätte
also
ich dann auch wieder mal gerne gesehen, ja.
Riesen Mond, der da aufgeht. Ja. Total. Dann gab es eben eine Übertragung vom Drehimpuls auf den Mond. Also die Erde hat sich sehr schnell um sich selbst gedreht. Und es ist jetzt aber so, dass der Mond sich langsamer um die Erde dreht als die Erde um sich selber. Und das heißt, der Mond ist ja auch für die Gezeiten verantwortlich. Und das ist aber nicht nur Wasser, wird da eben angezogen, sondern allgemein das Gestein auch von der Erde selber. Aber Wasser sieht man es halt besonders durch Ebbe und Flut. Und diese Gezeitenauftürmungen, so habe ich die jetzt mal übersetzt, die auf Englisch nennen die Gravitational Bulges, die ja diese Auftürmungen, die sind dem Mond immer ein bisschen voraus, weil die Erde sich ja schneller unter ihm wegdreht. Und die ziehen an ihm und ziehen ihn vorwärts. Und dadurch wird der Mond schneller in seiner Umlaufbahn und die Erdrotation nimmt aber ab. Also du hast ja Energieerhaltung.
Mhm.
Die Rotation hat sich also somit verlangsamt und das hat wahrscheinlich die Erde auch unter den vielen anderen Aspekten, aber auch das war wichtig, dass die Erde bewohnbar wurde, dass sich diese Rotation verlangsamt. Und das ist eben auch
ja,
dank dem Mond sozusagen.
Haben wir ein Glück gehabt. Ha?
Haben wir ein Glück, absolut, genau. Also das ist so der Stand momentan. Also man ist dabei, eben weitere immer mehr Simulationen zu machen. Und wir wissen ja immer mehr über den Mond. Und deswegen sind jetzt halt auch tatsächlich nicht diese neuen Mondmissionen. Das ist ja nicht reine Propaganda, dass man sagt, ja, wir gehen jetzt zurück zum Mond, weil wir zeigen wollen, dass wir es können. Sondern gerade diese Gesteinsproben von der dunklen Seite und so sind ganz wichtig, weil die hatten wir ja bisher nicht. Apollo war ja nur auf der hellen Seite, in Anführungszeichen, unterwegs. Und auch Artemis wird da halt eben neue Proben geben können. Wir haben jetzt schon Proben, glaube die Chinesen haben ja gerade welche zurückgebracht von der dunklen Seite. Und das ist ja auch die große Frage, warum ist der Mond auf der dunklen Seite so anders als auf der hellen? Das ist nämlich noch nicht wirklich geklärt. Ich finde, das sieht man auch allein visuell, wenn man sich die beiden anschaut.
Mhm.
Vorne haben wir diese riesigen Meere, diese großen dunklen Einschlagskrater und auf der Rückseite fehlen die total. Also da gibt es schon Einschlagskrater, aber nicht diese großen. Was ich auch nicht wusste, die Kruste auf der dunklen Seite des Mondes ist 150 Kilometer dick und auf der hellen nur 70 Kilometer dick.
Spannend,
und sie wissen nicht, warum. Also er hat ja eine gebundene Rotation, er zeigt immer mit einer Seite zur Erde, das hat wahrscheinlich Einfluss, aber woran es genau liegt, ist heute nicht ganz klar. Der Mond hat auch auf der hellen Seite mehr Vulkanismus, also heute brechen die nicht mehr aus, aber da sind Vulkane und auf der dunklen Seite praktisch gar keine. Es gibt auch deutlich mehr radioaktive Elemente auf der hellen Seite und dabei muss man jetzt natürlich immer dazu sagen, ja, die helle Seite heißt nur so, weil wir sie sehen. Also nicht, dass man jetzt denkt irgendwie, naja, wenn es da immer dunkel ist, weiß ich nicht, dann passiert das irgendwie anders. Aber genau, wir wissen ja, die dunkle Seite wird auch erhellt, nämlich dann, wenn bei uns vor allem Neumond ist, ist die halt komplett im Sonnenlicht. Und das sind alles so Rätsel, die man sich heute noch stellt, obwohl wir den Mond schon so gut und so lange kennen.
Ja, manche Sachen haben wir ja auch erst herausgefunden, nachdem sie das Mondgestein runtergebracht haben. Und das ist jetzt eigentlich auch noch nicht so lange her. Ja.
Das ist nicht so ewig her, ne.
Sind schon sehr mysteriöse Sachen dabei. Also vor allem die Zusammensetzung finde ich halt spannend, dass halt ja der Mond da irgendwie doch so anders ist als die anderen. Und das ist schon sehr geheimnisvoll.
Ja, und ich hoffe, dass man da einfach nochmal mehr lernen kann mit diesen Missionen. Und das ist ja auch ein Riesenargument für diese Missionen, dass man sagt, wir haben da diesen riesen Himmelskörper direkt vor unserer Haustür und ganz verstehen, wo er herkommt oder warum der so ist, wie er ist, tun wir heute noch nicht. Das ist immer ein gutes Argument, da nochmal zurückzugehen und nochmal genauer nachzuschauen, habe ich immer das Gefühl.
Ja, das ist ein guter Ansatz, ja. Nein, es ist total spannend. Also ich sage das halt immer bei der Sonne, ja, wo du dir denkst, das ist jetzt astronomisch gesehen total langweilig, da irgendwie die Sonne dann noch mehr zu erforschen. Und da gibt es aber auch total viele Sachen, die halt super spannend sind. Ja. Und beim Mond ist es halt auch ähnlich. Ja. Es ist oft sind die Sachen vor der eigenen Haustür erscheinen im ersten Moment so langweilig. Oder so wissen wir eh schon alles. Ja, vor allem
haben wir alles schon gesehen.
Ja, wenn es dann im Weltall eh auch so coole Sachen gibt wie Neutronensterne und schwarze Löcher eben. Und so, ja, oder Exoplaneten. Ja, was interessiert mich der Mond? In Wahrheit sind da voll noch die Geheimnisse, die da darauf warten, entdeckt zu werden.
Total. Und das ist ja auch ein Puzzleteil im Bereich der, was macht denn einen Planeten habitabel? Also wenn wir davon ausgehen müssen, dass halt ohne Mond die Erde so gar nicht bewohnbar gewesen wäre, bedeutet das schon viel.
Das ist halt schon ein Gedanke, der ziemlich krass ist eigentlich.
Ja, voll. Also ich denke, man muss jetzt nicht davon ableiten, jeder bewohnbare Planet braucht so einen Mond. Das kann ja auch einfach anders entstehen. Ja. Aber es ist zeigt uns halt dann schon, was es alles gebraucht hat und woran das Leben alles scheitern kann. Es geht ja nicht nur darum, dass du an der richtigen Stelle von der Sonne entfernt sitzt, sondern du brauchst, haben wir auch schon oft besprochen, Atmosphäre, bla 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 und eben auch sowas. Deine Achse darf sich nicht rasend schnell um sich selber drehen, du darfst nicht auf der Seite liegen. all diese Dinge, ich meine, die Jahreszeiten entstehen so, wie sie entstehen aufgrund dieser Achsenneigung und das ist alles Teil davon.
Ja, also generell dieser Tag-Nacht-Rhythmus, den du hast, ne? Weil wenn du da halt, so wie bei der Venus, ja, wenn du halt da so einen Tag ewig lang dauert, dann hast du auch diese Tag-Nacht-Temperaturen, sind ja dann auch extrem, ja.
Sind halt dann schwierig, genau. Ich glaube, wenn wir das besser verstehen wollen, wie kann das zustande kommen, wann sind Planeten wirklich bewohnbar, dann müssen wir den Mond auch gut verstehen. Und das war eigentlich was ich dazu erzählen wollte. Ich war selber überrascht davon, weil ich mir dachte, naja gut, jetzt erzählst du das, was du eh schon weißt hier. Und dann findet man doch immer wieder Neues, wo man sich damit beschäftigt.
Hast du auch noch was gefunden, ne? Ja, da gehen wir jetzt ganz viel zum Nachdenken mit, glaube ich, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Denkt mal nach über die Krustendicke.
Über die Krustendicke vom Mond, warum?
Genau, ja. Radioaktive Elemente, ja, die Einschläge. Das sind schlaflose Nächte vor uns. Ja,
absolut.
Okay, ja, aber danke dir, war super spannend. Also ich hätte mir auch nicht gedacht, dass da so viel Mysteriöses da jetzt zum Vorschein kommt, ja, oder so viel Ungelöstes einfach auch, oder dass nichts noch ganz erforscht ist. Überall gibt es noch Sachen, wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen, ja. Ja, danke dir fürs Ausarbeiten und fürs Mitbringen. Und wenn ihr uns danken wollt, das könnt ihr natürlich auch machen. Also ihr könnt uns gerne Spenden zukommen lassen. Und zwar könnt ihr das gerne über PayPal machen, also wir haben ein PayPal-Konto. Oder ihr könnt ein Abo abschließen auf Steady und Patreon. Also wir freuen uns immer wieder, wenn ihr uns E-Mails schreibt, wenn ihr eine Bewertung hinterlässt. Das hilft uns sehr. Feedback natürlich ist auch jederzeit willkommen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns weiter, dass wir wachsen können in der Hörerschaft. Auch das hilft uns natürlich sehr. Und ja, natürlich, also wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder ihr die Lösung wisst mit der Krustendicke vom Mond, dann schickt uns eine E-Mail an contact@cosmoglatte.at. Wir freuen uns immer über Post und Feedback von euch. Und natürlich findet ihr uns auch bei den diversen Social-Media-Kanälen, wie eben auf Instagram oder auf X, formerly known as Twitter. Da findet ihr uns einfach unter Cosmoglatte Podcast. Dann bleibt es uns noch sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
So ist es. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Super, dass da überall Baustellen gerade sind. Ha?
Das sogar ist wirklich
so grenzüberschreitend sogar. So passiert bei mir.
Überall. Es wird alles neu gemacht. Jetzt kommt da wieder einer angefahren.
Ja, ich warte noch auf den. Ich höre ihn gerade.
Sind da irgendwelche Steine raus. Das ist wundervoll.
Okay.
Ja, okay.
Ja, ich habe schon gesagt, du solltest dann eine Kiste Bier vorbeibringen. Dann ist sicher...
Ja, mach doch mal hier.
Genau, aber für eine halbe Stunde Ruhe und können auch...